Guten Morgen. Mal Hand aufs Herz, wer von euch hat gerade eben schon abgeschaltet? Ich kann das verstehen. Viele Menschen interessieren sich heutzutage nicht für Stammbäume. Ja, das ist nicht mehr so unsere Welt. Ich muss auch ehrlich sagen, ich interessiere mich schon gar nicht für Stammbäume von anderen Leuten und auch für meinen nicht ganz so richtig. Bei mir kommt auch zusätzlich das Problem dazu, dass ich seit meiner Hochzeit eigentlich so viele Verwandte habe, ich habe eigentlich genug von Verwandten, ich brauche meinen eigenen Stammbaum nicht noch weiter angucken. Ja? Es ist die Frage, warum in einer Welt gucken wir uns das heute an? In gewisser Weise steht in diesem Stammbaum, den wir gerade gelesen haben, alles, was du über das Christentum wissen musst. Diese Verse sind für dich, wenn du dich fragst, ob es einen Gott gibt und wie du eine Beziehung zu diesem Gott bekommen kannst. Diese Verse sind für dich, wenn du daran zweifelst, ob dieser Gott sein Versprechen, das er dir mal gegeben hat, halten wird. Diese Verse sind für dich, wenn du in den letzten Wochen es mal wieder so richtig vermasselt hast und du nicht mehr weißt, ob du noch würdig bist, mit diesem Gott eine Beziehung zu führen. Diese Verse sind für dich, wenn du mit deinem Selbstwert kämpfst, weil du von anderen abgelehnt wurdest oder sie dich übersehen haben. Diese Verse enthalten das Herz des christlichen Glaubens. Lass uns mal schauen, was sich dahinter verbirgt. Es gibt mindestens 4 Punkte, die wir daraus lernen können. Und du fragst dich jetzt vielleicht, 4 Punkte, es sind doch normalerweise immer 3. Aber ich habe gedacht, wir sind in der Wissenschaftsstadt Darmstadt, ich traue euch das zu. 4 Punkte. Das Evangelium ist eine gute Nachricht und kein guter Ratschlag. Gott hält seine Versprechen, Gottes Gnade verändert alles. Und die besten Geschichten werden wahr. Der erste Gedanke, das Evangelium ist eine gute Nachricht, kein guter Ratschlag. Viele gute Geschichten, auch viele gute Geschichten, die wir an Weihnachten oft hören, fangen mit den Worten an, es war einmal vor langer, langer Zeit. Manche Geschichten, die wir gerne im Kino sehen, fangen an mit den Worten, vor langer, langer Zeit in einer Galaxie weit, weit entfernt. Aber wisst ihr, was diese Geschichten damit aussagen? Sie sagen damit aus, das, was jetzt kommt, ist nicht wirklich passiert. Aber Matthäus fängt diesen Bericht ganz anders an. Er fängt ihn an mit den Worten, Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus. Und er will damit eine Sache ausdrücken. Er will damit ausdrücken, diese Geschichte, dieser Bericht, der jetzt kommt, der ist wirklich passiert. Und wisst ihr, das ist, weiß nicht, ob das für euch ein herausfordernder Gedanke ist, aber das Herz des christlichen Glaubens ist nicht das, was Jesus gelehrt hat. So toll das alles ist und so lebensspendend das auch für uns ist, das Herz des christlichen Glaubens ist nicht das, was Jesus gelehrt hat. Das Wichtigste im christlichen Glauben ist das, was Jesus für uns getan hat. Wenn das Evangelium nur eine Sammlung von guten Ratschlägen wäre, wenn das Evangelium nur eine Sammlung von Sachen wäre, die wir tun müssen, damit es uns ein bisschen besser geht, dann hätte das nicht viel Bedeutung. Aber wenn es eine gute Nachricht ist, und das ist das, was das Wort Evangelium eigentlich bedeutet, eine gute Nachricht, dann ist es ein Bericht darüber, was bereits passiert ist. Dann ist es eine Neuigkeit. Stellt euch mal vor, ich weiß nicht, ob Leute von euch so auf so alte Filme, so wie Troja oder sowas stehen. Stellt euch mal vor, ihr seid so in der Stadt, im alten Griechenland, eine Mauer ist drumherum und diese Stadt wird belagert von einer feindlichen Armee. Die Feinde stehen vor den Mauern, sie bringen schon ihre Enterleitern und so in Stellung. Und der Hauptmann eurer Stadt, die dich und dein Hab und Gut beschützen soll, geht durch die Stadt und stellt fest, wir sind mit unserer Streitmacht weit unterlegen. Wir können es mit den Feinden eigentlich von der Mannstärke niemals aufnehmen. Das, was diese Stadt jetzt dringend braucht, sind gute Ratschläge. Das, was diese Stadt jetzt dringend braucht, sind militärische Berater, die helfen, diese Stadt zu verteidigen. Aber wenn man der König ist, wenn man diese Stadt aus dieser Notlage befreit hat, wenn man einen großen Sieg erreicht hat, dann braucht man keine guten Ratschläge, dann braucht man Boten. Dann braucht man Engel, die rausgehen und von dem großen Sieg, von der großen Rettung dieser Stadt erzählen. Und diese Boten sagen dann nicht, hey Leute, das müsst ihr tun, sondern diese Boten sagen, das ist passiert. Sie berichten, das ist geschehen, der große Sieg ist erreicht. Wisst ihr, die Weihnachtsgeschichte ist kein Text, der uns sagt, wie wir besser leben können. Ja? Sie sagen uns nicht, so und so kannst du besser leben, so und so kannst du das musst du tun, damit du mit Gott in Kontakt kommen kannst, damit Gott dich irgendwie sich dir zuwendet. Jetzt mal ganz ehrlich, Weihnachtsgeschichte ist euch vielleicht ein bisschen so im Kopf. Zu was soll uns denn diese Geschichte inspirieren, was wir nachmachen sollen? Hirten werden? Oder im Stall übernachten? Die Weihnachtsgeschichte ist eine Ankündigung von etwas, das geschehen wird und ein Bericht darüber, was geschehen ist. Jede andere Religion sagt, du musst dies und das tun, um irgendwie geistlich zu werden, um irgendwie spirituell zu werden. Wisst ihr, die Prinzipien des Buddhismus hängen nicht davon ab, ob Buddha wirklich gelebt hat oder nicht. Der Islam zeigt einen Weg, wie man mit diesem gedachten Allah leben kann. Mohammed war nur das Sprachrohr. Moslems gehen zwar davon aus, dass Mohammed gelebt hat, aber es ist nicht so entscheidend, ob er wirklich gelebt hat, ja? Weil Mohammed nur das Sprachrohr für diese Lehren gewesen ist. Aber das Evangelium ist etwas anderes. Wenn es nur darum ginge, zu berichten, einen guten Ratschlag zu geben, wie man besser mit Gott leben kann, dann hätte es keine Bedeutung. C.S. Lewis schreibt dazu in seinem Buch Pardon, ich bin Christ. Da schreibt er darüber, wie es wäre, wenn das Evangelium nur eine Sammlung guter Ratschläge wäre. Sicher würden wir bald in einer glücklicheren Welt leben, wenn wir Christi Lehre befolgen. Wenn wir nur täten, was Plato, Aristoteles oder Konfuzius gesagt haben, dann wäre es schon besser um uns bestellt. Was soll das also? Die Lehren dieser großen Meister wurden nie befolgt. Wie kämen wir ausgerechnet wir auf einmal dazu, jetzt damit anzufangen? Wenn das Christentum nichts anderes bedeutet als ein paar gute Ratschläge mehr, dann ist es ohne Bedeutung. An guten Ratschlägen hat es uns in den letzten 4000 Jahren nicht gefehlt. Ein bisschen mehr oder weniger macht da keinen Unterschied. Gott hat Weihnachten, ich sag das mal, erfunden, weil er wusste, dass wir eine andere Art von Retter brauchen und eine andere Art von Errettung. Das Hauptanliegen des christlichen Glaubens ist nicht primär, dass wir bessere Menschen werden. Ich sage das nochmal, nicht, dass ihr mich falsch versteht. Die Bibel enthält so viele gute Ratschläge, wie wir unser Leben besser gestalten können, wie wir glücklicher werden. Aber sie sind nicht das Hauptthema des Evangeliums. Wenn du nur versuchst, das Leben von Jesus nachzuahmen, wenn du sagst, ich bemühe mich richtig doll, Jesus ein bisschen ähnlich zu werden, ein bisschen liebevoller zu sein, wenn das Einzige ist, was du tust, dann bist du kein Christ. Letztlich kommt es darauf an, ob du diesen Jesus in dein Leben aufnimmst. Das ist das, was Thomas letzte Woche gesagt hat. In Johannes 1, Vers 12 steht, all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Glaubst du, dass an Weihnachten dieser Jesus Mensch geworden ist? Dass er litt, dass er starb, dass er auferstand? Hast du ihn zum Zentrum deines Lebens gemacht? Wenn das wahr ist, wenn dieser Jesus wirklich gelebt hat, wenn er wirklich in Zeit und Raum geboren ist, dann macht das Sinn, was in der Bibel steht. Aber wenn das nicht wahr ist, dann ist das alles Schwachsinn. Und deshalb fängt Matthäus sein Evangelium mit den Worten an, das Verzeichnis der Vorfahren Jesu Christi. Weil er ganz klar ausdrücken müsste, das, was jetzt kommt, das ist ein Bericht über etwas, was in Zeit und Raum geschehen ist. Das Evangelium ist eine gute Nachricht über etwas, das passiert ist. Und das ist keine Sammlung guter Ratschläge. Das Zweite, Gott hält sein Versprechen. Wie geht's weiter, dieser erste Vers? Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Matthäus macht hier etwas ziemlich Spannendes. Er sagt damit, dass das Versprechen, das Gott vor vielen, vielen tausend Jahren Abraham gegeben hat und das er Jahrhunderte vor Weihnachten David gegeben hat, mit der Geburt von Jesus wahr geworden ist. Ja, wenn wir uns mal denken, so hier vorne ist der Anfang der Bibel, ja? Und dann kommt hier ungefähr Abraham, da gibt Gott dem Abraham ein Versprechen. Durch dich, Abraham, sollen einmal alle Menschen auf dieser Erde gesegnet werden. Und wisst ihr was, dann vergehen ziemlich viele Jahre. Es vergehen tausende von Jahren, bis irgendwann mal ein König auf dem Thron des Volkes Israel sitzt und über Israel herrscht und dem Gott ein weiteres Versprechen gibt. David. Ich verspreche dir, dass immer ein Nachfolger von dir, ein Nachkomme von dir auf dem Thron dieses Volkes sitzen wird. Und dann zwischendurch wird das ganze Volk in die Verbannung geführt und irgendwann übernehmen die Römer die Regie und die ganze Geschichte bewegt sich weit, weit weg von diesen Versprechen. An Abraham erinnert sich kaum noch jemand. Die Königslinie von David ist mehr oder weniger unterbrochen, sie ist fast ausgestorben. Und dann kommt Weihnachten. Und wir sehen so ein bisschen, wie lange es gedauert hat. Ja? Das, was damals Abraham versprochen wurde, dass einmal durch Abraham alle Menschen gesegnet werden sollen. Und das, was David versprochen worden ist, dass immer ein Nachkomme von ihm auf dem Königsthron sitzen soll, das ist so lange her. Es ist bei David Jahrhunderte her, als Jesus geboren wird. Und es ist bei Abraham Jahrtausende her. Was können wir daran sehen? Zwei Dinge. Es hat sehr, sehr lang gedauert. Das ist das eine. Und das zweite, auf dem Weg dahin hat es nicht so ausgesehen, als wenn das Versprechen überhaupt jemals erfüllt werden würde. Es gab 400 Jahre vor der Geburt Jesu überhaupt keine Propheten mehr. Ja? Es sah vielleicht fast aus, als wenn Gott gar nicht mehr in diesem religiösen System Israels sprechen würde. Es gab keine Könige mehr, die Königslinie war unterbrochen. Das Volk Israel wurde ins Exil verschleppt und als es schließlich endlich zurückkam, kamen wieder fremde Völker, die es unterdrückt haben. Es war überhaupt nicht denkbar, dass es nochmal einen israelitischen König gab. Die ganze Geschichte bewegte sich immer weiter von dem Versprechen weg, das Gott gegeben hat. Es war nicht nur so, dass es lang gedauert hat, es war auch so, dass alle Lebensumstände nicht darauf hingedeutet haben, dass Gott sein Versprechen wahrmachen wird. Aber Gott erfüllt seine Versprechen, aber er arbeitet niemals nach unseren Zeitvorstellungen. Es mag manchmal so aussehen, als würde er uns verlassen, aber am Ende übertrifft er unsere Erwartungen. Er macht es immer anders, als wir denken. Wisst ihr, wenn du Christ bist, dann hat Gott dir mal ein Versprechen gegeben. Er hat dir versprochen, dass er gute Pläne für dein Leben hat. Aber es kommt nicht selten vor. Und seien wir doch ehrlich, das, was wir erleben, was wir hören, deutet manchmal ganz stark darauf hin, dass wir manchmal vielleicht sagen, Gott, ich habe dir doch mein Leben gegeben. Und du hast mir versprochen, dass du einen guten Plan für mein Leben hast. Aber ich kann das gerade überhaupt nicht entdecken. Wenn ich ehrlich bin, sieht es sogar so aus, als wenn alle Lebensumstände ganz, ganz anders laufen. Aber Weihnachten ist für uns das Versprechen, dass Gott sein Versprechen halten wird. Aber dass er, so doof das ist und so schwierig das für uns manchmal zu akzeptieren ist, nicht nach unseren Zeitvorstellungen operiert. Gott hält seine Versprechen. Und das Dritte, Gnade verändert alle Kategorien. Wir gehen mal in die Mitte von diesem Stammbaum. Okay? Stammbäume, sagt ihr vielleicht, also warum machen die das damals? Ne? Interessiert uns heute nicht. Ein Stammbaum war damals da, um zu zeigen, wie toll man ist. Ja? Heute haben wir dafür Lebensläufe oder Empfehlungsschreiben. Es gibt nur eine Sache, die bei Lebensläufen und Stammbäumen total gleich ist. Man hat sie immer gefrisiert. Ja? Also auch, hat man auch schon damals gemacht. Heute sagen wir vielleicht, jetzt kommt die Dame, die so eine erfolgreiche Karriere gemacht hat, obwohl sie aus so einem einfachen Elternhaus stammt. Damals hat man erzählt, wer so die Eltern, die Großeltern, die Urgroßeltern waren, aber man hat die Sachen trotzdem gern geschönt. Nehmen wir mal an, du hast an Uni A dein Studium angefangen und bist leider, weil du im Drittversuch durchgeflogen bist, exmatrikuliert worden. Und dann fängst du an Uni B an und absolvierst dort dein Studium. Wie durch ein Wunder wird wahrscheinlich nur Uni B so richtig intensiv in deinem Lebenslauf auftauchen, oder? Und so hat man das damals auch mit Stammbäumen gemacht. Es gibt einen Stammbaum von dem König Herodes, ja, den wir so aus den Weihnachtsgeschichten von Jesus kennen. Der hat das auch so gemacht. Ja, der hat einige Verwandte aus seinem Stammbaum, die nichts getaugt haben, die hat er gelöscht. Ja, und hat nur die drin gelassen, auf die man auch irgendwie stolz sein kann. Damit seine Herkunft besser ausgesehen hat. Und normalerweise, wenn man jetzt so denkt, das Anliegen von Jesus, von Matthäus war es jetzt ja zu zeigen, Jesus, über den ich jetzt schreibe, der ist der wahre Messias. Also, liebe Juden, an die er damals geschrieben hat, an den müsst ihr glauben. Das ist der versprochene König. Dann würde man ja denken, dann könnte man ja auch so die richtigen Leute in diesem Stammbaum aussuchen. Und leider waren das damals in der Regel Männer. Ja? Leider war das eine Kultur, in der Männer eine dominierende Bedeutung hatten und deswegen hat man in der Regel solche Leute, große Männer, in seinen Stammbaum aufgenommen und die rausgekehrt, die besonders spannend waren. Aber Matthäus streute die Namen von vier Frauen ein. Und zwei von denen hätte er auf keinen Fall einflechten dürfen. Zwei von ihnen sind noch nicht mal jüdisch. Ja? Das heißt, er möchte gerade nachweisen, dass Jesus der verheißene jüdische König ist. Und dann streut er Vorfahren ein, die noch nicht mal Juden sind. Also, wie fängt das an? Gucken mal in den dritten Vers, glaube ich. Judah war der Vater von Peres und Serach. Ihre Mutter war Tamar. kann euch jetzt leider nicht die Geschichte von Tama erzählen. Es gibt darin Passagen, die man Kindern nicht vorlesen darf. Ich habe letztens von einem Pastor gehört, der quasi so Bibelgeschichten auf CD seinen Kindern gegeben hat. Und die haben das gehört und haben diese Geschichte von Juda und Tama gehört. Und dann kamen die irgendwann ins Schlafzimmer der Eltern und dann haben die das erzählt, aber ohne die Namen zu nennen. Und dann haben die Eltern schon gedacht, boah, was habt ihr denn im Fernsehen geguckt? Das kann ja wohl nicht angehen, ja? Und dann haben sie gesagt, das haben wir aus der Bibel, Papa. Ja? Also herzlichen Dank. Ja. Es gibt komischerweise auch keine Kinderbibelversion davon, keine Bildergeschichten. Wer die Geschichte nicht kennt, ihr könnt das gerne mal nachlesen. Tama hat ihren Schwiegervater ausgetrickst, damit der mit ihr schläft. Ja? Und es gibt überhaupt keinen Grund, sie hier einzustreuen. Aber alle, die das damals gelesen haben, die haben gedacht, wow. Erinnerst du dich noch an die Geschichte mit Tama? Die Juden damals wussten das, die kannten die Story. Und das war seine Vorfahren, das war diese Vorfahren von diesem Jesus. Krass. Und dann macht Matthäus weiter. Peres war der Vater von Hezron. Hezron der Vater von Ram. Ram von Aminadab, Aminadab von Nachschon, Nachschon von Salmon. Und Salmon von Boas, die Mutter des Boas, war Rahab. Er streut schon wieder eine Frau ein. Und Rahab hatte einen Spitznamen. Und die Spitznamen, die Menschen in der Bibel haben, sind nicht immer so toll. Der Jünger Thomas wird manchmal der Zweifler genannt. Das ist schon nicht so toll, wenn man so der Zweifler ist. Aber Rahab hatte es weit schlechter. Wenn du mal in den Himmel kommen solltest und Rahab dort triffst, dann sagst du, oh, du bist doch Rahab, die Frau aus dem Alten Testament. Ja? Die streut Matthäus ein als Vorfahren von Jesus. Warum? Wir machen mal weiter. Boas war der Vater Obeds, Obeds Mutter war Ruth. Und Ruth ist jetzt endlich mal eine gute Geschichte. Ja, gibt es ein ganzes Buch in der Bibel. Aber Ruth war keine Jüdin. Ja, Matthäus möchte hier gerade nachweisen, das hier ist der jüdische Messias, der geboren wird. Und er hat eine Moabiterin zu Vorfahren. Und ich weiß, dass ihr, wenn ich Moabiterin sage, sofort an die Gerichtsreden im Buch Amos denkt. Ja, aber vielleicht auch nicht. Aber die ganze Geschichte mit Ruth ist irgendwie delikat. Warum streut Matthäus diese ganzen Namen mit diesen ganzen zweifelhaften Geschichten ein? Warum lenkt er die ganze Zeit ab? Er macht weiter. Obed war der Vater Isais. Isai der Vater des Königs David. Und wisst ihr, David ist gut. Ja? David war so, also David will jeder in seinem Stammbaum haben. Der große König, der große Lieddichter. Das ist so, als würdest du heute sagen so, ey, weißt du was, Ed Sheeran ist mein Cousin. Ja? Oder Paul McCartney ist in meiner Verwandtschaft oder so, ja, für die etwas Älteren. Aber er macht weiter. David war der Vater Salomos. Und jetzt schaut euch an, wie Matthäus das hier schreibt, wer die Mutter war. Salomos Mutter war die Frau des Uriah. Warum sagt er nicht einfach, und Davids Sohn war Salomo und macht weiter? Warum bringt er dieses Thema hier auf? Wer war Salomos Mutter? Das war Bathseba. Wisst ihr, man will, dass David in seinem Stammbaum vorkommt. Ja, man will den großen König da drin haben. Aber an die Geschichte mit Bathseba will man nicht erinnert werden. Uriah, von dem hier geschrieben ist, Uriah war einer der besten Freunde von David. Uriah war jemand, der für David, es war einer seiner Hauptmänner. Uriah hat sein Leben für David riskiert. Als David verfolgt wurde vom König Saul, war es Uriah, der ihn beschützt hat vor den Nachstellungen. Er ist ihm treu gewesen. Und wisst ihr, was David gemacht hat? Er hat sich in die Frau von Uriah verguckt, hat mit ihr geschlafen, hat seinen besten Freund betrogen und dann hat er ihn umbringen lassen. Und aus dieser Geschichte mit David und Bathseba entsteht Salomo, der Vorfahr von Jesus. Und es ist keine Kritik an Bathseba, es ist ein Angriff auf David, den Matthäus hier macht. Denn indem er von Bathseba spricht oder von der Frau des Uriah, zwingt er uns, diese Geschichte zu erinnern. Und das ist echt krass, wenn man sich anguckt. Matthäus integriert Außenseiter in den Stammbaum Jesu. Frauen waren damals Außenseiter. Es waren moralische Außenseiter und es waren religiöse Außenseiter. Und wisst ihr, was wir daran merken? Dieser große König David, an den wir und an seine Geschichte, an die wir uns erinnern müssen, weil Matthäus uns dazu zwingt. Der war nicht besser als die Prostituierte. Er war nicht besser als die Ausländerin. König David, der große König David, hatte auch nicht mehr Anrecht, in die Gegenwart des Heiligen Gottes zu kommen, als die Ausländerin, als die Hure, als die Ehebrecherin. Wir sehen an diesem Stammbaum, die Nicht-Religiösen verdienen es nicht, in die Gegenwart Gottes zu kommen, und die Religiösen, die großen Helden, verdienen es auch nicht. Und was ist die Botschaft dahinter, die Matthäus uns hier schon setzt und die sich durch all das, was, das sind ja die ersten Worte des Neuen Testaments, die sich durchzieht bis ans Ende. Ohne Gnade ist es unmöglich, eine Beziehung zu Gott zu bekommen. Aber wenn du dich nach der Gnade Gottes ausstreckst, dann bekommst du sie. Wisst ihr, das Evangelium ist so voller Gnade, dass die Gnade sogar, ich sag das mal, durch diese trockenen Stammbäume durchfließt. Was bedeutet das für uns? Gnade verändert alle Kategorien. Zwei kurze Dinge. Das erste ist, egal was du bist oder was du getan hast, wenn du in der Familie von Jesus bist, dann hast du einen Namen. Du bekommst keinen Namen, der die Ewigkeit überdauert durch deinen Lebenslauf, durch das, was du leistest, und auch nicht durch deine Familie. Die einzige Art, wie wir einen Namen bekommen, der bis in die Ewigkeit reicht, ist, wenn wir mit Jesus verbunden sind. Wisst ihr, diese Namen, die wir gerade gehört haben, die sind tausende von Jahren alt, aber wir hören sie immer noch. Aber wir hören sie nur deswegen, weil sie mit Jesus verbunden sind. Weil sie mit Jesus verbunden sind, werden sie nie verschwinden. Und es ist ganz egal, ob du Gutes oder Schlechtes in deinem Leben getan hast, ob du viel erreicht hast oder ganz wenig. Wenn dein Name nicht mit Jesus Christus verbunden ist, dann wird dein Name verschwinden. Das wird gar nicht lange dauern. Deine Urgroßenkel, wenn du welche bekommen solltest, werden wahrscheinlich noch nicht mal mehr wissen, wer du bist. Vielleicht hast du ein Buch geschrieben, da dauert es vielleicht 100 Jahre, dass man sich noch an deinen Namen erinnert. Aber wenn du mit Jesus verbunden bist, weißt du, was Jesus dann über dich sagt? Dass du sein Bruder oder seine Schwester bist. Und Jesus sagt, ich bin stolz auf dich. Und ich empfinde das als eine ganz schwierige Zeit, durch die wir gerade gehen, als Gemeinde, als Freunde, als Brüder und Schwestern von David und Michi. Aber wisst ihr, dass wir mit ganz großer Sicherheit sagen können, dass Johannes in der Ewigkeit bei Jesus ist, weil Gott seinen Namen kennt. Gott hat ihn bei seinem Namen gerufen und er gehört zu ihm. Und so ein Moment zeigt uns, dass nicht viel in diesem Leben besonders wichtig ist, sondern dass es letztlich darauf ankommt, ob dieser Jesus uns kennt oder nicht, ob wir mit diesem Jesus verbunden sind oder nicht. Nur dann wird unser Name überdauern. Aber wenn Jesus deinen Namen kennt, wenn du ihn aufgenommen hast, wenn du ihn eingeladen hast in dein Leben, wenn du ihn zum Zentrum deines Lebens gemacht hast, dann sagt Jesus, ich bin stolz auf dich. Und du bist mein Bruder und du bist meine Schwester. Weißt du, wenn du wütend oder traurig im Bett liegst, weil dich jemand übersehen hat, weißt du, worüber du da nachdenken darfst? Was das für eine Ehre ist, Christ zu sein. Denn dann darfst du dir mit gutem Gewissen sagen, wen interessiert eigentlich, was das Fußvolk denkt? Wen interessiert eigentlich, was das Fußvolk denkt, wenn ich die Liebe des Königs habe? Was ist jede Auszeichnung in einem Lebenslauf dazu? Was ist jeder Stammbaum dazu, wenn ich weiß, dass der himmlische König, der Himmel und Erde erschaffen hat, der über all diesen Galaxien thront, meinen Namen kennt und mich liebt und mich seinen Bruder oder seine Schwester nennt? Das ist das Erste, was wir daraus lernen können, aus diesem Stammbaum. Wenn du in Jesu Familie bist, dann hast du einen Namen, der die Ewigkeit überdauert. Und das Zweite, als Christen dürfen und müssen wir anders sein als diese Welt. Wisst ihr, im Rhein-Main-Gebiet gelten Lebensläufe sehr viel. Und ich weiß von dem Druck, den viele, viele von euch haben, weil es so wichtig ist, einen guten Lebenslauf zu haben. Weil nur der uns die Chance eröffnet, oft einen guten Job zu bekommen. Wie wichtig es ist, ein Studium gut zu packen. Wie viel Druck manchmal auf gerade auch auf vielen, vielen jungen Menschen lastet, es gut zu machen und diesen Lebenslauf gut zu gestalten. Und das ist, damit müssen wir leben, dass das außerhalb der Gemeinde so ist. Aber in der Gemeinde gilt etwas anderes. Wir können uns daran nicht orientieren. Die Gnade des Evangeliums zerstört die Rangfolgen, die in der Antike gelten, die in unserer Welt gelten. Egal, wer du bist oder was du getan hast, es gibt einen Platz für dich in dieser Familie. Jesus kam, um dich zu retten. Vielleicht fühlst du dich wie ein Außenseiter. Jesus kam an Weihnachten, um dir nah zu sein. Vielleicht fühlst du dich wertlos. Jesus hat an diesem Kreuz sein kostbares Blut für dich vergossen, weil du ihm unendlich viel wert bist. Vielleicht glaubst du, dass Gottes Pläne mit dir am Ende sind. Dieser Stammbaum sagt dir, dass es gerade erst der Anfang ist. Gnade verändert alles. Und Gnade verändert alle Kategorien, in denen wir normalerweise denken. Und der vierte und letzte Gedanke, die besten Geschichten sind wahr. Wenn du die ganz großen Geschichten dieser Welt nicht magst, dann kannst du jetzt abschalten. Ich sag dir, wenn wir damit rum sind, Bescheid. Aber dieser Stammbaum sagt uns etwas über die ganz großen Geschichten in dieser Welt, die wir so sehr lieben. Wisst ihr, wenn man moderne Literaturkritiker so anschaut, dann gibt es eine Sache, die sie nicht mögen. Sie mögen es nicht, dass Fantasy-Geschichten so erfolgreich sind. Ja, ich habe das gerade vorgestern wieder gelesen. Da wird dann gesagt, so, wenn Kinder nur mit solchen Fantasiegeschichten aufwachsen, dann zieht man weltfremde Menschen heran, die nicht normal sind, die sind realitätsfremd, die sind nicht auf die Welt vorbereitet. Aber gleichzeitig sehen wir das im Kino und in all den Büchern, die so erfolgreich sind, die jedes Jahr neu auf den Markt kommen. Es werden immer wieder die gleichen alten Geschichten neu aufgewärmt. Peter Pan, Schneewittchen, Die Schöne und das Biest, Herkules, Superman, Harry Potter, der Herr der Ringe. Es ist alles nicht wirklich passiert. Und trotzdem scheint es in uns eine Art Sehnsucht zu geben, dass diese Geschichten wahr sind. Es scheint in uns eine Sehnsucht zu geben, die durch realistische Literatur niemals befriedigt werden kann. Es gibt eine Sehnsucht danach in uns, dass wir dem Tod entfliehen können. Es gibt eine Sehnsucht nach ewiger Liebe, nach einer Liebe, die nie verlassen wird. Es gibt eine Sehnsucht nach Übernatürlichem. Es gibt diese Sehnsucht, ewig jung zu bleiben. Es gibt diese Sehnsucht, mit nichtmenschlichen Wesen zu kommunizieren, wie mit Engeln. Es gibt diese tiefe Sehnsucht in uns, dass das Leid nicht sinnlos ist und dass irgendwann das Gute über das Böse endgültig siegen wird. Diese guten Geschichten, die diese Sachen in sich tragen, die finden wir interessant. Und unsere Herzen haben eine Sehnsucht danach, dass diese Geschichten wahr sind. Unsere Herzen wollen glauben, dass diese Dinge real werden können. Aber unser Verstand sagt nein. Wisst ihr, an Weihnachten ist etwas ganz Ähnliches passiert. Es kommt jemand aus den Tiefen des Alls, der Superkräfte hat, der den Sturm stillt, der Tote auferweckt, der Menschen frei macht, der leidet, der stirbt, der aufersteht und der alle rettet. Und es sieht ein bisschen so aus, als wenn die Weihnachtsgeschichte auch nur so eine Geschichte ist. Aber Matthäus beginnt sie mit den Worten: Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus. Jesus ist nicht noch eine Geschichte. Jesus ist die ultimative Realität. Und wisst ihr was, wenn Jesus wirklich geboren wurde, wenn er wirklich gelitten hat, wenn er wirklich gestorben ist und auferstanden ist, dann werden all diese Dinge, nach denen sich unser Herz sehnt, im übertragenen Sinne wahr. Dann wirst du dem Tod entfliehen. Dann wirst du mit nichtmenschlichen Wesen sprechen. Dann wird es irgendwann den ultimativen Sieg des Guten über das Böse geben. Und weil diese Geschichte wahr ist, bist du jemand, auf den Jesus stolz ist. Denn in gewisser Weise ist, wenn du Jesus aufgenommen hast, steht dein Name auch in diesem Stammbaum von Jesus drin. Und dein Name wird die Ewigkeit überdauern, weil er dich in seine Familie aufgenommen hat. An Weihnachten ist das Licht in diese Welt gekommen. Gott hat sein Versprechen erfüllt und alle Kategorien, die in dieser Welt etwas gelten, hat er auf den Kopf gestellt. Und ich möchte dir heute einfach die Chance geben, dieses Licht in dein Leben einzuladen. Gott möchte durch Jesus das Versprechen wahrmachen, das er gibt, dass Gott gute Pläne für unser Leben hat. Er liebt dich. Aber du musst ihn in dein Leben einladen. Es reicht nicht, es irgendwie nachzuahmen, sondern es ist nötig, dass du eine Entscheidung triffst und sagst, ja, Jesus, ich möchte dich in mein Leben einladen. Du sollst das Zentrum meines Lebens sein. Die kürzeste Art, die Weihnachtsgeschichte zu erzählen, hat Thomas letzte Woche aus dem Johannesevangelium zitiert. Wir haben diesen Vers schon öfter heute gehört. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Vielleicht ist heute jemand hier, der sagt, ich möchte diese Entscheidung treffen. Ich möchte Jesus zum Zentrum meines Lebens machen. Ich möchte ihn einladen in mein Leben. Vielleicht hast du auch gemerkt, habe mich in den letzten Jahren von diesem Zentrum entfernt. Vielleicht ist heute der Tag da, wo du diese Entscheidung noch einmal treffen möchtest, wo du Jesus noch einmal sagen möchtest, Jesus, du sollst das Zentrum meines Lebens sein. Ich brauche dein Leben. Dann lade ich dich ein, dass wir jetzt gleich zusammen beten. Und ich lade uns ein, dass wir alle unsere Köpfe neigen, dass wir unsere Augen schließen. Und wenn du heute diese Entscheidung treffen möchtest, dann lade ich dich ein, die Hand zu heben. Es wird niemand sehen. Und dass du mit diesem Handheben signalisierst, ja, Jesus, ich lade dich in mein Leben ein. Ich nehme dich heute auf. Du sollst das Zentrum sein.